Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschall Zürich Schaffhausen. 40'000 Franken für einen Nationalratssitz. Zürcher FDP will von ihren Kandidaten Geld. Die grosse Literatursensation von dieser Woche, Zürcherin Melinda Nadiaboni, Gewinnerin vom Deutschen Buchpreis, ist unser Wochengast. Bewährungsprobe für den ZSC. Nach dem Sieg gegen Langnau am Freitag müssen die Zürcher heute gegen Davos den Aufwärtstrend bestätigen. Zurzeit führt sie tatsächlich mit 3-1. Das Wetter auch morgen Hochnebel, Temperaturen bei etwa 12 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kienzi. Die FDP vom Kanton Zürich verkauft ihre Nationalratssitz. Wer für die Wahlen in einem Jahr auf einen der ersten vier Listenplätze will kommen, muss 40'000 Franken zahlen. Ab dann wird es billiger, aber auch die hinteren Listenplätze kosten noch 1'000 Franken, obwohl die Chancen für eine Wahl dort praktisch gleich null sind. Die Partei begründet das in der NZZ am Sonntag mit den höheren Kosten vom Wahlkampf. Kritik gibt es vor allem von der jungen FDP. Junge Kandidatinnen und Kandidaten haben so keine Chance, um gewählt zu werden. Auch am heutigen Sonntag hat es am Flughafen Zürich kein Problem gegeben. Weil im Kanton Zürich die Herbstferien anfangen, war es eines von diesen Wochenenden mit der höchsten Frequenz, wie Marianne Asshoff vom Flughafen Zürich sagt.
Ja, es war ein sehr intensives Wochenende. Wir haben verglichen zu normalen Wochenenden 10-15% mehr Passagiere am Flughafen Zürich erwartet gehabt. Aber es ist alles sehr gut gelaufen. Alle Partner am Flughafen sind auch entsprechend, haben das Personal aufgeboten. Es war ein reibungsloses Wochenende für den Ferienbeginn.
Im Ganzen sind seit dem Freitag etwa 243'000 Passagiere befördert worden. Und von der aktuellen Flughafenfrequenz zu der Flughafenpolitik. Eine Flut von Einsprachen gibt es gegen die möglichen Varianten für das künftige An- und Abflugregime am Flughafen Zürich. Seit die Vernehmlassung Ende August angefangen hat, sind beim Bundesamt für Zivilluftfahrt schon 700 solche Beschwerden eingegangen. Und der Chef des Amtes, Peter Müller, geht davon aus, dass bis Ende dieses Monats noch mal ein paar hundert dazukommen, wie er in einem Interview mit der Sonntagszeitung gesagt hat. Wie der Peter Müller weiter bekannt gegeben hat, gibt es im Laufe des Oktober weitere Gespräche zwischen Deutschland und der Schweiz über das weitere Vorgehen im Fluglärmstreit. Der deutsche Multimillionär Theo Müller bleibt offenbar endgültig zu Erlbach, obwohl Pauschalbesteuerung für reiche Ausländer im Kanton Zürich auf Anfang dieses Jahr abgeschafft worden ist. Noch im Abstimmungskampf hat es seinerzeit immer wieder geheissen, der schwerreiche deutsche Molkereiunternehmer will den Kanton Zürich verlassen, falls Pauschalbesteuerung tatsächlich abgeschafft werde. Laut der Zeitung Sonntag hat er mit seinen Steuerberatern aber eine Möglichkeit gefunden, dass er jetzt unterm Strich sogar noch weniger muss versteuern als früher. Regionalschau Wochengast heute mit der Zürcher Autorin, die Anfang Woche für die grosse Sensation gesorgt hat.
Den Deutschen Buchpreis 2010 für den besten Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Melinda Nadjaboni. Yeah!
Melinda Nadjaboni hat den Preis für ihr Buch «Tauben fliegen auf» bekommen. Ein Buch über eine Familie, die ausgewandert ist, genauso wie ihre eigene Familie auch. Die heute 42-jährige Schriftstellerin ist mit 5 aus der Vojvodina, einem ungarischsprachigen Teil von Serbien, in die Schweiz gekommen. Und in der Schweiz und in der Vojvodina spielt auch ihr preisgekrönte Roman. Jennifer Kakschuri hat Melinda Nadjaboni an der Buchmesse in Frankfurt getroffen und dort ist ihr Sieg immer noch ausgiebig gefeiert worden.
Melinda Nadjaboni, das war jetzt Ihre Verleger, die gerade eine Flasche Champagner für Sie aufgemacht haben. Sie sind Preisträgerin vom Deutschen Buchpreis. Wie haben Sie den Rummel in den letzten paar Tagen erlebt?
Ja, es war ein ziemlicher Rummel und der hat mich auch erschöpft und erfreut. Also alle Gefühle sind da vorhanden gewesen. Jetzt bin ich eigentlich schon relativ gefasst, aber doch noch erschöpft.
Was ist alles passiert seit am Montag am Abend am 7., wo bekannt worden ist, dass Sie den Preis bekommen haben?
Also zuerst hat es mal so ein paar Sekunden gegeben, bis ich überhaupt realisiert habe, dass es mein Name ist, den ich jetzt da gerade gehört habe. Und dann habe ich einen Freudenschrei losgelassen. Das haben, glaube ich, alle sehr sympathisch gefunden. Es war auch sehr spontan gewesen. Und dann musste ich halt einfach den ganzen Medienrummel mitmachen. Ich war dann total erschöpft gewesen, um 9:30 Uhr. Da konnte ich nämlich erst essen. Und am nächsten Tag musste ich früh auf Zürich fahren, weil an dem Tag war meine Buchvernissage in Zürich. Also am Tag später. Also es war ziemlich viel gerade.
Und jetzt sind Sie ja wieder in Frankfurt an der Buchmesse. Sind Sie überhaupt noch in der Lage, zum Interviews zu geben?
Ja, also im Moment geht es eben erstaunlich gut. Also ich habe das Gefühl, jetzt bin ich so ein bisschen warm geworden und habe mir jetzt wirklich einfach gesagt, ja, jetzt läuft es so weiter die nächsten paar Tage. Und nachher habe ich auch ein Wochenende, wo ruhiger ist und das werde ich sicher sehr geniessen.
Sie sind 42, Performerin, Musikerin, Autorin. Was sind Sie am meisten?
Ja, in erster Linie bin ich natürlich schon Autorin. Aber ich meine, Autorin, die nie vergisst, dass sie Musikerin ist. Das heisst, die Musik prägt auch mein Schreiben immer. Und Performance, das Wort mag ich eigentlich gar nicht so. Also ich bin einfach jemand, wo meine eigenen Texte bringe ich so zum Klingen mit Hilfe der Musik oder eben mit meiner Stimme. Und das ist natürlich eine Interpretation. Also einfach, ich bringe sie so, wie ich sie gerne möchte bringen. Und das heisst dann halt performative Texte oder Performerin. Ich mache das schon sehr lange und einfach gern, weil ich finde, das ist nochmal eine eigene Kunstform. Also wie kann man Text auf eine sinnvolle Art und eine schöne Art präsentieren?
Sind Sie als Autorin eine Spatzünderin?
Kann man vielleicht schon so sagen, ja, Spatzünderin. Ich habe erst mit 29 Jahren angefangen zu schreiben, aber es gibt ja auch Leute, die finden erst mit 50 Jahren. Aber ich denke, ich bin sicher nicht die, die jetzt mit 5 schon mal ein Gedicht geschrieben hat. Ich habe die Sprache schon früh sehr gerne gehabt, oder die Sprache, muss ich ja sagen. Sehr viel gelesen, schon früh, aber geschrieben habe ich wirklich dann erst sehr spät.
Wir kommen nachher noch auf die Sprache zurück, aufs Ungarische und aufs Schweizerdeutsche und auch aufs Deutsche. Sie schreiben ja auf Hochdeutsch. Zuerst, wo sind die Anfänge vom Schreiben? Wie sind Sie aufs Schreiben gekommen? Gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie markieren können in Ihrer Biografie?
Ja, es gibt eigentlich sehr einen genauen Punkt. Also ich war in Graz und habe dort niemanden gekannt. Ich habe ein Forschungsstipendium bekommen. Also damals habe ich noch studiert, Deutsch und Geschichte an der Uni Zürich. Und wie gesagt, bin ich da dem Literaturinstitut in Graz und habe niemanden gekannt. Und es war Sommerzeit, alle Studenten sind ausgeflogen, es war eine ausgestorbene Stadt in diesem Sommer. Gut, und dann war ich mal in der Body und hatte irgendwie das Gefühl, jetzt wäre es mal schön, wieder mal ein Wort an jemanden zu richten oder das, ja, dass ich mich mal wieder unterhalten würde. Und also kurz gesagt, ich war sehr einsam und am Nachmittag hat mich dann ein Bub angesprochen in der Body und hat gesagt, willst du nicht mit mir tauchen? Und ich war so perplex, dass mich irgendwie, das war vielleicht ein 6-jähriger Bub oder 7, was weiß ich. Ich war so perplex, dass der mich angesprochen hat, dass ich gar nicht Nein sagen oder irgendwie überhaupt etwas sagen, sondern ich bin aufgestanden und bin dann mit dem tauchen. Und das war so ein schönes Erlebnis, die Frische und die Herzlichkeit von dem Bub, dass ich an diesem Abend, habe ich dann einfach so ein Gedicht geschrieben, inspiriert einfach von dem Bub, von dem wunderbaren Bub. Und das war sozusagen die Initialzündung vom Schreiben. Und nachher habe ich aber ganz lange, eben noch mal 4 Jahre, ist nichts passiert. Und ich habe das auch nicht dann gefunden, ja, das ist jetzt mein erstes Gedicht, sondern einfach, das habe ich behalten und niemandem gezeigt. Aber wenn ich so zurückdenke, ist das der Moment gewesen, wo ich angefangen zu schreiben.
Und Sie haben gerade gesagt, Sie haben 4 Jahre gebraucht von dem Gedicht, bis Sie dann angefangen haben zu schreiben. Wie haben Sie dann gemerkt, dass das Ihr Ding ist nach 4 Jahren?
Also ich bin dann bei meinen Lizenziatsprüfungen und eigentlich eine extrem strenge Zeit gehabt, also ich beim Lernen gewesen. Und dort plötzlich hatte ich so das Bedürfnis gehabt, zu schreiben. Aber es sind so Sachen gewesen, die man heute wahrscheinlich würde eben als surrealistische Text bezeichnen. Ich hatte mal einen Traum gehabt und den habe ich dann so beschrieben in einem Text. Es sind alles relativ absurd, groteske Texte und die habe ich eben in dieser Zeit geschrieben, wo ich eigentlich gar keine Zeit hatte. Und ja, und dann bin ich fertig mit diesen Prüfungen und habe einfach mal die Texte angeschaut. Es waren nur vielleicht 6-7 Texte, oder? Und dann habe ich aber davon gehört, dass es an der ETH so einen Schreibwettbewerb gibt, wo man sich bewerben kann. Dann habe ich die Texte, einfach, die ich damals hatte, eingegeben und dann habe ich einfach dort den ersten Preis gewonnen mit diesen Texten.
Also Sie kommen von einem Preis zum nächsten. Mal schauen, wie es mit dem Schweizer Buchpreis wird. Jetzt, um auf Ihr aktuelles Buch zu sprechen zu kommen, «Tauben fliegen auf», der Verlust von Heimat und Integration in eine neue Welt ist das grosse Thema von Ihrem Roman. Viele Reaktionen werten die Auszeichnung jetzt den Deutschen Buchpreis als Signal für Multikulturalität. Sehen Sie sich selber auch als eine Art Botschafterin?
Ja, also ich glaube, als Botschafterin am ehesten von Leuten, die an der Peripherie von einer Gesellschaft leben und vielleicht auch Botschafterin von Menschen, die in der sozialen Schichten eher unten angesiedelt sind. Also es ist ein Buch, das in den Arbeiter, also in der bildungsfernen Schicht spielt. Oder? Und ich denke schon, dass ich auch in meinen Erzählungen sind es oft Menschen, die eben nicht so in der sogenannten Normalität angesiedelt sind, sondern eben eher an den Rändern oder in den unteren Schichten, wenn man das so will sagen.
Inwiefern ist denn Ihr Roman Migrationsliteratur?
Ja, eben, ich meide einfach so Begriffe oder, wie Migration. Man kann es einfach auch viel einfacher ausdrücken, wenn man sagt, es ist ein Text von einer Familie, die aufbricht und etwas sucht in einer anderen Welt. Also es ist eine Geschichte von einem Aufbruch und einem Versuch, ein neues Leben in einem anderen Land auf die Beine zu stellen. Und ja, also es ist in dieser Begrifflichkeit, das Problem von so Begrifflichkeiten wie Migration ist einfach, dass man schon etwas suggeriert und das gefällt mir eben nicht. Also darum rede ich dann lieber in Verbformen, also vom Kommen und Gehen, als eben in Begriffen, die einfach für mich schon immer Wertungen mit sich tragen.
Kommen und Gehen, auch ein Thema, das Sie betrifft. Sie sind als 5-Jährige in die Schweiz gekommen, aus Serbien. Aus einer ungarischen Minderheit aus Serbien sind Sie in die Schweiz gekommen, mit 5. Kommen und Gehen, auch das Thema. Inwiefern ist Ihr Roman autobiografisch?
Er hat autobiografische Züge, natürlich. Also Sachen, die ich nicht musste erfinden, um den Text zu erzählen. Aber eben sehr viel ist auch erfunden. Fantasie ist ein Teil von der Autobiografie und ich muss ja auch selber mich unterhalten, wenn ich einen Text schreibe und das ist nicht so spannend, wenn man das eigene Leben beschreibt und ich finde, das geht auch nicht. Die Erfindung ist ein wichtiger Teil und vor allem auch die Sprache, also eben wie wird die Geschichte erzählt, das ist für mich von Anfang an klar gewesen, das ist das Zentrum, also welche Sprache muss ich kreieren oder will ich kreieren, um eben die Geschichte transportieren. Und das ist das Herzstück, oder?
Trotzdem noch mal schnell, um aufs Kommen und Gehen zurückzukommen. Haben Sie als Kind in der Schweiz, in Zürich, haben Sie Fremdenfeindlichkeit erlebt?
Ich habe ja als Kind nicht in Zürich gelebt, sondern in verschiedenen Dörfern am Zürichsee. Ja, natürlich habe ich das erlebt. Und meine Eltern sind ja in dem Sinn auch, weil sie gerade so in verschiedenen Jobs gearbeitet haben, habe ich das auch mitbekommen, weil wir teilweise eben Familienbetrieb hatten. Also, wo ich mitgearbeitet habe, habe ich das auch mitbekommen, was sie einstecken müssen. Und, ja, also das war einfach ein Teil von unserer Realität. Obwohl wir ja nicht dunkelhäutig sind, zum Beispiel. Das habe ich mir dann manchmal auch vorgestellt, oder? Wie es dann noch wäre, also mit so einem Namen und noch mit einer dunklen Hautfarbe. Also, es hat schon gelangt.
Erleben Sie heute noch Fremdenfindlichkeit?
Also jetzt direkt in den letzten, sagen wir, 2-3 Jahren nicht. Aber ich bin eben auch schon auf öffentlicher Straße angegriffen worden und beschimpft worden. Ich habe schon anonyme Briefe bekommen, Drohanrufe, komische Briefe. Aber bis jetzt...
Aufgrund vom Namen?
Aufgrund von, zum Beispiel, ich habe mal eine Auszeichnung bekommen vom Kanton, also nicht einmal, aber einfach mal bei einem Mal, als ich das bekommen habe. Das hat einfach jemand so aufgeregt und so Geschichten halt. Also, dass ich so halt in einer gewissen Öffentlichkeit stehe, das hat dann einfach schon ein paar Leute irritiert und zu unschönen Sachen provoziert.
Jetzt die Gretchenfrage, wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich überall zu Hause, wo ich nette Menschen treffe, aufmerksame Menschen, die mich auch mit offenen Armen empfangen oder die gewisse Offenheit ausstrahlen. Ich habe sehr viele Freunde und Freundinnen in Zürich, die auch einen Migrationshintergrund haben. Ich habe aber auch sehr viele Schweizer Freunde und Freundinnen. Aber ich fühle mich nicht zu einem Land zugehörig, wenn das noch irgendwie die Frage war.
Die Frage ist örtlich gemeint und jetzt aber auch noch eine Frage zu der Sprache. Sie haben Ungarisch gelernt als Kind, das ist Ihre erste Sprache, Ihre Muttersprache. Sie schreiben auf Hochdeutsch, Sie schwätzen jetzt mit mir Schweizerdeutsch. Wie switchen Sie von einer Sprache zur anderen?
Ganz natürlich, eben weil ich das schon sehr früh gelernt habe, das Switchen. Mit 5 konnte ich nur Ungarisch können, dann habe ich fast zeitgleich Schweizerdeutsch und Hochdeutsch gelernt. Und das Hochdeutsch ist mir eigentlich fast einfacher gefallen, muss ich sagen. Aber das ist auch, weil ich dann, wo ich auch lesen konnte, habe ich sehr gerne gelesen und habe mich einfach auch wohl gefühlt in dieser hochdeutschen Sprache. Ich hatte keine Berührungsängste gehabt. Nach der 6. Klasse war es für mich klar, ich wollte das neusprachliche Gymi besuchen. Und das neusprachliche Gymi war mit Spanisch, Französisch, Englisch. Später habe ich Latein gelernt und ein halbes Jahr Russisch. Mein Traum ist, irgendwann einmal noch Griechisch und Polnisch zu lernen. Also ich liebe Sprache über alles, weil sie bedeutet für mich so eine Vermehrung von Schönheit, oder? Und ja, ich meine, was kann man dem entgegensetzen?
Vermehrung von Schönheit jetzt als im Umgang mit vielen Sprachen. In welcher Sprache träumen Sie?
Unterschiedlich. Also wenn ich in Ungarn bin, dann träume ich nach ein paar Tagen gerade Ungarisch. Ich habe aber auch schon in Fantasiesprachen geträumt. Das hat mich natürlich total irritiert, weil ich habe niemanden gehabt, der mir dann das nachher übersetzt hat, oder? Nein, wirklich. Also ich glaube, ich bin extrem sprachdurchlässig. Also wenn ich in einem Land bin, wo ich die Sprache nicht verstehe, dann irritiert mich das total. Ich möchte so gerne wissen. Und ich scheue mich dann auch nicht, wenn ich ein paar Brücken lernen, dann will ich die sofort anwenden. Also ich finde es unheimlich schön, wenn man kann mit den Leuten reden und es macht mir dann auch nichts aus, wenn es rudimentär ist. Hauptsache, man kann irgendwie teilnehmen an dieser Sprachgemeinschaft.
Auf wie viele Sprachen haben Sie jetzt Interviews gegeben an der Frankfurter Buchmesse zum Buchpreis?
Ja, also hauptsächlich natürlich schon Hochdeutsch, oder? Und dann Schweizerdeutsch und Ungarisch habe ich auch ein Interview gegeben. Mit meinem fehlerhaften Ungarisch, was sicher auch lustig tönt und mir auch immer wieder bestätigt wird, dass es lustig tönt, schön tönt. Und jemand hat mich auf Serbokroatisch interviewen, aber das kann ich nicht. Das ist die Sprache, die ich eigentlich sollte können, aber nicht kann.
Jetzt weg von der Messe. Die Messe ist ja sehr laut, wie man da auch gehört. Es ist sehr viel los. Lesen und Schreiben passiert ja eigentlich im Privaten, im Stillen. Was liegt bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Was für ein Buch? Jetzt geht Janet Frame.
Was für ein Buch von der Janet Frame?
Das neue Buch, dem neuen Sommer entgegen. Oder dem Sommer entgegen. Da weiß ich jetzt den Titel gar nicht genau. Ich glaube, es heisst dem neuen Sommer entgegen. Ich liebe Janet Frame über alles. Also ich habe ihr ein Buch, also finde ich, eines der schönsten Bücher überhaupt, das ich gelesen habe, ist «Wenn Eulen schreien». Und ich habe dann mitbekommen, dass sie jetzt, beim Beck Verlag ein neues Buch von ihr veröffentlicht hat. Also ein neues, einfach etwas aus dem Nachlass. Und dann wollte ich das einfach sofort haben und bin aber noch nicht gesehen, wie gekommen.
Vielen Dank.
Unser Wochengast Melinda Natiaboni ist das gewesen. Sie hat Anfang Woche den Deutschen Buchpreis gewonnen für ihren Roman «Tauben fliegen auf». Das Gespräch haben wir an der Frankfurter Buchmesse aufgenommen. Die Frage gestellt hat Jennifer Kakschuri. 6:07 zum Sport, zum Eishockey. Ein einziges Spiel von der 13. Runde hat heute Nachmittag stattgefunden. ZSC gegen Davos. Nach dem verpatzten Start die Saison haben die Zürcher am Freitag gegen Langnau wieder mal gewonnen. Heute jetzt also die Bewährungsprobe. Unter die haben die Zürcher bestanden, wie schon kurz berichtet. Der ZSC gewinnt mit 3:2. Aus dem Hallenstadion der Marco Nüssli.
Ausgerechnet ZSC Lions sind das erste Team, das der HC Davos in dieser Saison in der regulären Spielzeit bezwingen kann. Die Entscheidung ist schon im ersten Drittel gefallen. Der Down, der Bastel und nochmal der Down haben Zürich 3-0 in Führung geschossen. Und die 3-0 Führung nach 20 Minuten ist absolut in Ordnung gegangen, weil Zürich der HCD im Startdrittel regelrecht überrennt hat. Das 3-0 hat dann auch bereits gelangt. Davos ist im Anschluss zwar besser ins Spiel gekommen und hat auch noch durch den Reto Fonax und Tim Ramholt zwei Goal können schiessen, aber am Schluss ist dann das Glück auf der Seite von der ZSC Lions gewesen. Und man kann sagen, über die 60 Minuten gesehen, haben sie sich das Glück auch verdient. Zürich gewinnt gegen Davos mit 3-2.
Und dank dem Sieg klettert der ZSC über den Strich auf Platz 8. 6:02, das sind die Wetterprognosen von Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend bleibt der Hochnebel zäh liegen. Morgen haben wir dann immer noch Hochnebel über dem Sendegebiet, weil aber Beise dann doch ein bisschen abflaut, sinkt die Obergrenze von rund 1300 Meter ganz langsam auf etwa 1100 Meter ab und das heisst, die höchsten Hügel im Oberland sind dann also an der Sonne. Der Hochnebel löst sich aber über dem Flachland nur lokal auf. Die grössten Chancen haben wir da noch im Schaffhausischen und richtig Pfannenstiel. Die Temperaturen liegen morgen früh bei etwa 6 Grad, am Nachmittag erwarten wir dann rund 12 Grad zwischen Landesmuseum und Munot. Am Dienstag ändert sich herzlich wenig, über dem Mittelland liegt nach wie vor zäher Hochnebel, darüber ist es aber oft sonnig. Auch die Temperaturen bleiben mit rund 12 Grad rund um den Zürichsee und am Greifensee weitestgehend unverändert.
Regenanschall Zürich Schaffhaus am Sonntag, 10.10.2010. Zum Schluss noch der Blick auf unsere Sendungen die nächste Woche. Grosser Tag morgen für die Firma Sonova, die ehemalige Phonak, die Steffen. Der Hörgeräteproduzent weiht sein neuestes Produktionszentrum ein. Bei der E-Wake dabei ist auch Bundespräsidentin Doris Leuthard. Für Sonova ist das neue Zentrum die Steffen auch das Bekenntnis zum Produktionsstandort Schweiz. In den Rebbergen ist zurzeit Wümet. Wir machen am Mittwoch einen Besuch in einem Rebberg und treffen den Schaffhauser Weinbaukommissär Herbert Neukomm, der in diesem Herbst zum letzten Mal in dieser Funktion bei so einem Wümet dabei ist. Am Donnerstag geht in München der Prozess gegen die drei Jugendlichen weiter, die im Sommer vor einem Jahr auf einer Schulreise Passanten verprügelt haben. Der Staatsanwalt gibt dann seine Strafanträge bekannt. Angeklagt sind die drei ja wegen versuchtem Mord. So viel Regionalschall Zürich Schaffhaus am Sonntagabend. Die Sendung in ein paar Minuten im Internet und als Podcast unter regionalschall.ch. Am Mikrofon war der Hans-Peter Künzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.